Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir machen weiter mit der Betrachtung des Römerbriefes. Das Thema im 6. Kapitel lautet Heiligung. Es ist für Paulus keine Frage menschlicher Anstrengung, sondern eine Frage der Position. Es geht nicht darum, was ich tun kann. Vielmehr besteht die Grundfrage der Heiligung darin, ob ich überhaupt in Beziehung stehe zu dem, der der Garant dafür ist, Jesus Christus. Das hat Paulus in den ersten 12 Versen des 6. Kapitels geschildert. Nun im 2. Teil von Kapitel 6 zieht Paulus die praktischen Konsequenzen. Wir haben gesehen, dass Heiligung für Paulus eine Frage der Position ist, eine Frage des Standpunktes gegenüber Jesus Christus. Das hat damit zu tun, dass wir etwas wissen. Wir sollen etwas genau kennen, Gottes Methode, die den Sünder zu einem solchen Menschen macht, wie ihn Gott sich wünscht. Der von Paulus geschilderte Prozess der Rechtfertigung hat den Menschen nur für gerecht erklärt, indem Gott die Schuld der Sünde wegnimmt. Doch das hat den Menschen in seinem Leben noch nicht verändert. Nun ist das Ergebnis der Rechtfertigung bereits eine grundlegende Veränderung. Sie hat ihm, dem Gerechtfertigten, eine neue Natur gegeben. Jetzt soll er genau das wissen, dass er mit Christus begraben wurde und dass er mit Christus auferstanden ist. Gott möchte, dass er in der Kraft des Heiligen Geistes lebt. Der Gläubige ist verbunden mit dem lebendigen Christus. Er soll mit dieser Tatsache rechnen. Er soll sie einkalkulieren, darauf zählen. Er soll sie als wahr betrachten. Gott hat uns durch Glauben errettet, und wir sollen auch durch Glauben leben. Viele von uns, und dazu gehöre auch ich, der arme Prediger Vernon McGee, wir haben ihm für unsere Erlösung das Vertrauen geschenkt. Aber vertrauen wir ihm auch in unserem täglichen Leben? Wir sollen aus Glauben leben. Wir kommen jetzt zu dem, was wirklich eine ganz praktische Sache ist. Wir sollen uns Gott ausliefern und uns Gott hingeben. Davon schreibt Paulus in Vers 13. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Hingeben hier ist dasselbe Wort wie in Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt, als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist eine Hingabe meiner Person zum Dienst. Es geht darum, sich Gott zu überlassen. Die Vorstellung eines hingegebenen oder ausgelieferten Lebens klingt für viele Leute dünn und farblos. Hier ist die Rede von Auslieferung und gleichzeitig davon, ein siegreiches Leben zu führen, und das scheint ein Widerspruch in sich zu sein. Mir gefällt das aktive Wort hingeben viel besser. Gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, so schreibt hier der Apostel. Der Grund, weshalb viele von uns in Schwierigkeiten kommen, ist der, dass wir uns der alten Natur überlassen. Durch einen Akt des Willens können wir uns dazu hingeben, Gottes Willen zu tun mit der neuen Natur. Ein kleines Mädchen fällt eines Nachts aus dem Bett und fängt an zu weinen. Die Mutter eilt in das Kinderzimmer, hebt das Kind auf, legt es wieder ins Bett und fragt: »Mein Herzchen, wie kam es, dass du aus dem Bett gefallen bist?« Darauf das Kind: »Ich glaube, als ich mich hingelegt habe, bin ich zu dicht am Bettrand geblieben.« Genau das ist der Grund, weshalb auch so viele von uns fallen. Es liegt daran, dass wir uns der alten Natur ausliefern. Wir folgen den Anweisungen der alten Natur, und das bringt uns in Not. Obwohl wir die alte Natur nicht loswerden, solange wir leben, wird uns hier gesagt: Gebt euch Gott hin. Genauso wie wir uns hingeben zu sündigen, sollen wir uns Gott hingeben als solche, die tot waren und nun lebendig sind. Jetzt sind wir lebendig in Christus. Wir haben eine neue Natur, und das bedeutet, wiedergeboren zu sein. Eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit hinzugeben, spielt an auf etwas Spezielles und Besonderes. Was ist Ihr eigentliches Problem? Ich weiß, was meins ist. Und was ist Ihres? Was immer diese spezielle Sache ist, übergeben Sie sie Gott. Schlechte Laune? Nun, dann bringen Sie sie zu Gott und sprechen mit ihm darüber. Wie ist das mit einer lockeren Zunge? Wenn Ihre Zunge Ihr Problem ist, übergeben Sie sie Gott. Und übrigens, in der heutigen Zeit, in der wir leben, wie ist das mit der Unmoral? Sex ist wohl eines der großen Themen. Nun ja, jeder scheint heute verrückt darauf zu sein. Besteht darin etwa Ihre Sünde? Also, wir sollen uns Gott hingeben. Deine Glieder als Waffen der Gerechtigkeit Gott geben. Und erzählen Sie mir nicht, Sie könnten das nicht. Sie können es durch die Kraft des Heiligen Geistes. Weiter mit Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das Gesetz wurde einst gegeben zur Kontrolle der alten Natur. Als Gläubige sollen wir nicht auf Basis der alten Natur leben. Wir haben eine neue Natur und wir sollen uns Gott ausliefern oder uns ihm hingeben. Was für ein großartiges, herrliches Vorrecht ist das, sich ihm hinzugeben. Paulus fährt fort. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Römer 6, Vers 15. In meinen Worten lautet der Inhalt dieses Verses, was nun? Sollen wir eine Sünde begehen? Denn du bist nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Weg mit diesem Gedanken. Das kommt nicht in Frage. Die Frage ist hier anders formuliert als im Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Paulus hat in den letzten 14 Versen gezeigt, dass Gottes Methode zur Heiligung dieselbe Grundlage hat wie die Rechtfertigung. Sie geschieht durch Glauben, durch den Glauben, dass Gott es tun kann. Sie und ich, wir können das nicht. Wenn wir begriffen haben, dass wir das christliche Leben nicht leben können, dann haben wir eine wichtige Lektion gelernt. Dann sind wir dazu bereit, dass er es durch uns lebt. Die Frage des Paulus ist hier, ob die Gnade ein Hilfsmittel braucht, um ihr hohes und heiliges Ziel zu verwirklichen. Genauer gesagt, der natürliche Mensch denkt, es sollte dafür Gesetze, Regeln oder Ausführungsbestimmungen geben. Im Laufe der Kirchengeschichte gab es alle möglichen Gruppen, die Regeln dafür aufgestellt haben, wie man das christliche Leben führen soll. Da waren die Puritaner, eine tolle Truppe von Leuten, denen wir sehr viel verdanken, aber sie praktizierten eine strenge Einhaltung des Sabbattages. Sie nannten den Sonntag Sabbat, was er natürlich nicht ist. Diese strenge Beachtung des Sonntags war bei ihnen wie eine fixe Idee. Es gibt einen Überrest davon bis heute. Dann gab es eine große Anzahl von Gruppen, die einem Gläubigen bestimmte Regeln auferlegen. Einige der fundamentalistisch orientierten Lehrern stellten nicht 10, sondern etwa 20 neue Gebote auf. Wenn ein Gläubiger bestimmte Dinge tue und andere Dinge lasse, dann lebe er das christliche Leben. Das ist der Grund, weshalb ich dagegen bin, dass Sie ein toller Christ werden, indem Sie einige jener Schnellkurse absolvieren, die heute angeboten werden. So müssen Sie das nicht machen. Wir haben in unserem Büro ein Mädchen, das an einem Kurs teilgenommen hat und dabei sehr begeistert war. Aber Sie sollten sie heute sehen. Sie ist geradezu schwermütig geworden. Weshalb? Weil sie versucht hat, es mit Regeln zu schaffen und hat nicht Christus überlassen, es zu tun. Christliches Leben besteht nicht daraus, bestimmte Regeln einzuhalten. Sie können Regeln und Vorschriften folgen und immer noch ein christliches Leben führen. Jemand fragt, was ist dann das christliche Leben? Christliches Leben besteht darin, dass man Christus gehorsam ist. Es bedeutet eine Austauschverbindung mit Christus. Lieben Sie ihn, das ist das Entscheidende. Er sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14, Vers 15. Sich mit Christus identifizieren, darin besteht die positionsmäßige Heiligung, wie wir gesehen haben. Das ist grundlegend, aber Gehorsam gegenüber Christus ist die erfahrene Heiligung und das ist praktische Heiligung. So einfach ist das. Es ist nicht die Frage, wie Sie leben, sondern wo Sie leben. Leben Sie im Licht? Leben Sie in der Gemeinschaft mit Christus? Sünde macht die Gemeinschaft natürlich kaputt und dann sollen wir unsere Sünde bekennen. Der Herr Jesus Christus sagte damals im Jerusalemer Obersaal zu Petrus, Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Siehe Johannes 13, Vers 8. Wir haben keine Gemeinschaft mit ihm, außer wenn wir ihm immer wieder unsere Sünden bekennen. Unsere Aufgabe ist das Bekenntnis, seine Aufgabe ist die Reinigung. Siehe 1. Johannes 1, Vers 9. Das Entscheidende ist, dass Sie und ich Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus haben und ihm gehorchen. Dann leben wir das christliche Leben. Sehen Sie, es gibt heute viele Christen, die sagen, ich bin gerettet und ich kann tun, was ich will. Aber bedenken Sie, wenn Sie aus Gnade gerettet sind, dann können Sie nicht tun, was Sie wollen, wie wir im 8. Kapitel des Römerbriefs sehen werden. In seinem Brief an die Christen von Galatien macht Paulus klar, dass es drei Möglichkeiten zu leben gibt. Erstens, man kann nach dem Gesetz leben. Zweitens, man kann zügellos leben. Drittens, man kann in der Freiheit leben. Um nach dem Gesetz zu leben, stellt jeder irgendeine Regel auf. Ich las von einem Filmschauspieler, der sagte, er habe sein Leben dem Sex verschrieben. Das ist sein Gesetz, danach lebt er. Ganz gleich, wer Sie sind, wenn Sie nach dem Gesetz leben, dann leben Sie aus der alten Natur. Das andere Extrem, vor dem Paulus hier warnt, ist die Zügellosigkeit. Wenn Sie ein Kind Gottes sind, dann können Sie nicht einfach tun, was Ihnen gefällt. Sie müssen dann tun, was Christus gefällt. Sie werden dann dem Herrn Jesus Christus gehorsam sein. Liefern Sie sich ihm also aus. Das ist sehr praktisch, sehr viel praktischer, als es Ihnen jetzt vorkommt. Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Wisst ihr nicht? Wenn Paulus das sagt, dann können wir sicher sein, dass es die Gläubigen nicht wissen, aber wissen müssen. Wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr. Jeder, der lebt, ist Knecht einer Person oder einer Sache. Ich hörte, wie ein zeitgenössischer Publizist bemerkte, dass jeder irgendjemandem oder irgendetwas gehorcht. Das stimmt. Vielleicht gehorchen sie sogar Satan selbst. Von Natur sind wir Knechte oder Sklaven gegenüber etwas oder jemand anderem. Paulus sagt hier also, dass der unser Herr ist, dem wir gehorchen. Wenn wir der Sünde gehorchen, dann ist sie unser Herr. Sage niemand, Christus sei sein Herr, wer in der Sünde lebt. Er, Christus, ist dann nicht der Herr dieses Menschen, aber er bringt ihn dorthin, wo die Freiheit ist. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Johannes 8, Vers 36. Frei, was zu tun? Sie werden frei sein, für ihn zu leben, frei, ihm zu gehorchen. Und der Herr Jesus Christus sagt ebenfalls, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Johannes 8, Vers 34. Ich möchte das mit einem für mich sehr vertrauten Beispiel erklären. Gegenüber der Kirche, in der ich im Stadtzentrum von Los Angeles als Pastor gearbeitet habe, ist ein sehr schicker Club. Seine Mitglieder sind reiche Leute. Wie ich hörte, kostet es mehrere tausend Dollar, um in diesem Club Mitglied zu werden. Wenn du dazugehörst, dann besitzt du wahrscheinlich einen Cadillac und hast einen Chauffeur. Eines Tages schaute ich aus dem Fenster und sah da eine Gruppe von etwa 15 Chauffeuren herumstehen und sich unterhalten, und da parkten mehrere Cadillacs. Es war nach dem Mittagessen. Schließlich sah ich einen sehr vornehm aussehenden Herrn aus dem Club kommen. Er machte eine Handbewegung und sagte etwas. Ich konnte es nicht hören, aber ich sah, dass einer der Chauffeure die Gruppe verließ. Er ging herüber, öffnete die Wagentür, der vornehm aussehende Mann stieg ein, dann ging er um den Wagen herum, setzte sich auf den Fahrersitz und fuhr davon. Nun, dadurch kam ich zu einem sehr tiefsinnigen Schluss. Der Chauffeur war der Knecht oder Angestellte des Mannes, der ihn gerufen hatte. Ich glaube nicht, dass die anderen 14 Chauffeure bei dem Mann im Auto beschäftigt waren, denn sie haben ihm nicht gehorcht. Nur der ihm gehorchte, arbeitete für ihn. Er gehorchte ihm, weil dieser Mann sein Chef war. Das ist es, was Paulus sagt. Wer du auch bist, wem oder welcher Sache du gehorchst, das ist dein Dienstherr. Und wir gehorchen einer Sache oder einer Person. Damit verbunden ist eine sehr persönliche Frage. Ist Christus heute wirklich mein Herr? Dass ich nicht morde, nicht lüge und keine anderen Dinge tue, die das mosaische Gesetz verbietet, das bedeutet noch nicht, als Christ zu leben. Vielleicht bedeutet es, dass ich ein gutes Leben führe, aber weiter nichts. Als Christ zu leben heißt, Christus zu gehorchen. In Vers 17 heißt es dann, Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Mit anderen Worten, als sie in der Welt waren, als sie verloren waren, da gehorchten sie der Sünde. Es war etwas ganz Natürliches für sie, das zu tun. Jemand mag ein so vorbildliches Leben führen, dass die Industrie- und Handelskammer ihm eine Medaille und einen tollen Pokal überreicht und ihn als Bürger des Jahres auszeichnet. Ich habe das einmal mitbekommen, wie so ein Mann geredet hat, als man ihm einen Pokal als hervorragender Bürger einer bestimmten Gemeinde überreichte. Wie der redete, das waren die unflätigsten Ausdrücke, die ich je gehört habe. Er mag ein bedeutender Bürger jener Gemeinde gewesen sein, aber es war ganz klar, wem er gehorchte. Er gehorchte dem Teufel. Die Tatsache ist, dass jemand Christus gehorcht, das ist entscheidend. Nun, eine weitere Tatsache, die wir auch verstehen müssen, wenn wir gerettet worden sind, ist, dass wir eine neue Natur bekommen haben, die Christus gehorchen kann. Paulus ist durch diese Erfahrung hindurchgegangen, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden. Als er ein neuer Christenmensch geworden war, hatte er entdeckt, dass in seiner alten Natur nichts Gutes war. Paulus sagt, »Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt.« Auch wenn viele von uns das noch nicht entdeckt haben, es ist nichts Gutes in uns. Die alte Natur birgt nichts Gutes. Man kann eine Menge tun, um sie zu verbessern, aber man kann sie nicht gut machen. Die zweite überraschende Tatsache ist, es liegt keine besondere Kraft in der neuen Natur. An dieser Stelle machen die meisten von uns einen Fehler. Wir denken, weil wir Christen sind, können wir uns oben auffühlen. Dazu besteht aber kein Anlass. Wir sind genauso schwach, wie wir es immer schon waren. Das ist der Grund, dass wir aus dem Glauben und in der Kraft des Heiligen Geistes leben lernen müssen. Nur der Geist Gottes kann das christliche Leben hervorbringen, wie wir sehen werden. Paulus fährt fort in Vers 18. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Wir sind frei geworden. Anders ausgedrückt, er hat es uns ermöglicht, das christliche Leben zu leben. Es bedeutet nicht, dass die Sünde ausgerottet oder beiseite geschafft worden ist. Es bedeutet, dass wir jetzt für Gott leben können. Vers 19. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen, wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Lassen Sie es mich in meiner eigenen Übersetzung dieses Verses so sagen. Ich spreche in menschlichen Kategorien mit Blick auf die Verständnisschwierigkeiten oder die Schwachheit der menschlichen Natur. Denn so wie ihr eure Glieder als Sklaven für ein Leben in Unreinheit und Gesetzlosigkeit hingegeben oder ausgeliefert habt, so macht jetzt eure Glieder zu Sklaven der Gerechtigkeit. Ich meine, Paulus erklärt hier, weshalb er den Ausdruck Sklaven gebraucht. Fast entschuldigt er sich im letzten Vers für diesen Gebrauch. Sklaverei war alltäglich im Römischen Reich. Die Hälfte der 120 Millionen Menschen im Römischen Reich waren Sklaven. Und der kurze Brief des Paulus an Philemon zeigt, dass Freiheit ein kostbares Gut und schwer zu bekommen war. Paulus gebraucht dieses vertraute Motiv, das er als menschliche Redeweise bezeichnet. Er meint damit nicht, dass er hier nicht aus Inspiration spricht, aber er spricht in einer Weise, die zu verstehen ist. Und wir verstehen mit dieser Redeweise, dass wir tatsächlich Sklaven sind. Allerdings, die religiösen Führer waren beleidigt, als der Herr Jesus Christus andeutete, dass sie Sklaven der Sünde wären. Denken Sie nur an das, was der Herr Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, sagte. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, »Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Johannes 8, Vers 31 bis 34. Wie viele Männer und Frauen mögen heute Sklaven der Sünde sein? Denken Sie nur an die Tragödie, die sich unter unseren jungen Leuten abspielt. Sie lehnen sich gegen die Regeln und Vorschriften des Establishments auf und sind zu Tausenden von Drogen und dem Alkohol kaputt gemacht worden. Man mag vielleicht frei geworden sein von den Regeln und Vorschriften einer Gruppe, aber wer sich nicht an Christus wendet, kommt nur vom Regen in die Traufe. Was da heutzutage in unserer Kultur passiert, gehört zu den traurigsten Dingen der Gegenwart. Der Herr Jesus Christus sagt, wenn du sündigst, dann bist du ein Sklave der Sünde. Weiter mit Vers 20. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Das heißt, da dachtet ihr nicht daran, Christus zu dienen. Es interessierte euch nicht. Ihr wart frei von ihm. Und Paulus stellt nun folgende Frage. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende derselben ist der Tod. Römer 6, Vers 21. Ihr wart nicht nur frei von Christus, ihr wart auch ohne Frucht. Ihr tatet, was ihr wolltet. Die einzige Frucht war Schande. Tatsächlich war es nicht wirkliche Freiheit, es war Zügellosigkeit. Möchten Sie zurückgehen in Ihr altes Leben? Ich bekomme haufenweise Briefe von jungen Leuten, die einmal als Hippies bekannt waren und sich Christus zugewandt haben. Sie schämen sich ihres alten Lebens. Wenn ihnen eine Sünde unterläuft, bricht es ihnen dann das Herz? Der Unterschied zwischen einem Kind Gottes und einem Kind des Teufels ist, dass ein Kind des Teufels gerne tut, was dem Teufel gefällt. Aber für das Kind Gottes ist es herzzerreißend. Weiter schreibt Paulus, nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Römer 6, Vers 22. Paulus zeigt nun den Gläubigen jene goldene und positive Aussicht, die sie als Sklaven Gottes haben. Sie genießen Befreiung von der Sünde, die zum Tode führt, und können Frucht bringen, die bis in die Ewigkeit bleiben wird. Ewiges Leben steht im Gegensatz zum Tod. Als Erläuterung dafür kann das Leben von Pioniermissionaren dienen. Ich denke da an eine Gruppe junger Leute, manche von ihnen noch Teenager, die sich im Jahr 1819 nach Hawaii aufmachte. Sie gaben ihr Leben fröhlich, voller Freude hin in den Dienst Christi. Sie sind in den vergangenen Jahren beschimpft worden. Ach, wie gefällt es den gottlosen Touristen, wenn sie lächerlich gemacht werden. Aber sie haben das Fundament gelegt für die größte Erweckung, die es seit Pfingsten je gegeben hat. Durch sie wurden pro Kopf noch mehr Leute für Christus gewonnen. Ich werde es niemals leid, ihre Geschichte zu hören. Sie hatten Frucht, ganz gewiss. Wie fabelhaft das war. In Vers 23 zieht Paulus folgendes Fazit. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Teufel ist der Zahlmeister und er wird dafür sorgen, dass man seine Zahlung erhält. Wenn Sie für ihn arbeiten, dann ist der Sold der Sünde der Tod. Aber die Gabe Gottes ist ewiges Leben und Sie werden diese Gabe im Glauben erhalten. Sie sind durch Glauben gerettet. Sie sollen durch Glauben leben. Sie sollen jeden Augenblick aus Glauben handeln. Sie können auf sich gestellt genauso wenig für Gott leben, wie sie sich selbst retten können. Es erfordert ständige Abhängigkeit von ihm, ein Aufschauen auf den Herrn Jesus Christus in der Kraft des Geistes. Wir haben es im 6. Kapitel des Römerbriefs zu tun gehabt mit der Heiligung des Menschen. Und die sieht Paulus als eine Ortsbestimmung. Bei Christus ist Heiligung. Auf mich gestellt werde ich niemals ein heiliges Leben führen. Und es gibt keine Neutralität. Der Mensch ist ein Sklave, entweder der Gerechtigkeit, indem er Christus dient, oder der Sünde, Wer an Christus zu glauben beginnt, erhält nicht eine grundsätzliche Veränderung seiner Kräfte, aber er erhält eine andere Natur. Nicht dadurch, dass ich nach bestimmten Vorschriften lebe, sondern durch die Gemeinschaft mit Christus und dadurch, dass ich ihm gehorche, wirkt sie sich aus. Und es entsteht eine Frucht, wo ich für Gott lebe. Wie Paulus selbst Erfahrungen damit gemacht hat, davon hören wir im folgenden 7. Kapitel, mit dem wir uns in der nächsten Folge von Durch die Bibel beschäftigen. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.